Wir wollen uns heute stellen unter das Lukas-Evangelium, Kapitel 3, Lukas Kapitel 3. Und wir wollen heute da über die ersten 6 Verse nachdenken. Aber wir lesen zunächst das gesamte Kapitel, das heißt, nein, nicht das gesamte Kapitel, bis Vers 22. Also es geht insgesamt um das Auftreten von Johannes dem Täufer. Und wir wollen uns heute den ersten Teil dann genauer anschauen. Aber um des Zusammenhangs willen ist es gut, wenn wir uns auch einmal den weiteren Zusammenhang anschauen. Ich lese ab Vers 1. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes, Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus, aber Vierfürst von Iturea und dem Gebiet von Trachonitis, und Lysanias, Vierfürst von Abilene, unter den hohen Priestern Hannas und Kaiphas, erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Umgebung des Jordan und er verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Und Vers 7, er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu fragen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragte ihn die Menge und sprach, was sollen wir denn tun? Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Wer Speise hat, der mache es ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemanden. Erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihren Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat aber die Worfschaufel in seiner Hand. Also die Worfschaufel, das ist ein Gerät, womit man das Getreide hochwirft, damit die Spreu dann vom Weizen getrennt wird. Und er wird seine Tenne durch und durch reinigen, und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte er dem Volk die frohe Botschaft. Der Vierfürst Herodes aber, da er von ihnen getadelt wurde wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, und wegen all des Bösen, was Herodes tat, fügte zu allem noch das hinzu, dass er den Johannes ins Gefängnis warf. Wie gesagt, wir wollen uns heute auf die ersten 6 Verse konzentrieren. Ihr Lieben, und womit beginnt dieser Abschnitt über Johannes den Täufer? Und damit eigentlich sozusagen wird die Bühne bereitet für Jesus Christus. Es beginnt mit einer genauen Zeitangabe. Es gibt ja Leute, die am liebsten die Evangelien und alles, was in der Bibel steht, betrachten wollen unter dem Aspekt, welche moralischen Wahrheiten werden mir vermittelt. Und solche Leute erklären dann vielfach, ach, ob das alles historisch wahr ist, das ist unwichtig, das interessiert nicht. Was zählt, ist doch die moralische Wahrheit, also was kann ich für mein Leben damit anfangen? Welche Einsichten bekomme ich über Gott, vielleicht auch über die menschliche Natur und natürlich über die reflektierten Ideale? Ihr Lieben, darüber könnte man wirklich ernsthaft diskutieren, wenn die Verfasser der Evangelien nicht selbst immer wieder betont hätten, dass das, was sie berichten, Geschehnisse hier in Raum und Zeit sind. Und es ist tatsächlich so geschehen. Worüber wir sprechen, das ist nicht wie im Buddhismus irgendwelche Ideale oder irgendwelche Überlegungen, auch nicht wie im Hinduismus, sondern wir reden hier über Dinge, die geschehen sind, hier in Raum und Zeit in unserer Geschichte. Und sie werden auch sehr genau datiert. Ja, es werden hier einige Leute aufgezählt. Ich werde euch heute nicht allzu sehr langweilen mit den ganzen Namen. Aber bitte haltet das fest, was hier berichtet wird. Das sind nicht nette Geschichtchen, die man vielleicht mal hört und dann fragt, ach naja, was hilft mir das? Es sind zunächst einmal historische Berichte. Lukas berichtet ja, schreibt ja dieses Lukas-Evangelium an einen Römer, an den vortrefflichsten Theophilus, wie es am Anfang des Lukas-Evangeliums heißt. Und der wusste genau, wie die politischen Konstellationen waren. Ja, er war wahrscheinlich irgendwie im politischen Bereich tätig. Jedenfalls kann man das aus diesem Wort des vortrefflichsten folgern. Das war so eine Art Anrede für Leute, die im gesellschaftlich-politischen Bereich eine etwas höhere Stellung hatten. Es geht in den Evangelien um Geschichte. Vergesst das niemals und schätzen wir das nicht gering. Und man kann nun wirklich Lukas Kapitel 3, gerade die ersten beiden Verse, nicht anders lesen. Und man kann die Absicht von Lukas nicht übersehen, nämlich dass die Menschen, von denen hier berichtet wird, so real waren wie dein Nachbar. Und wenn, was weiß ich, in 30 Jahren mal hier über die Gemeinde berichtet wird, was auch immer, dann ist das ebenfalls Geschichte in Raum und Zeit. Und genauso sind die Ereignisse, die hier berichtet werden, in Raum und Zeit geschehen. Und was wird uns hier berichtet? Es wird uns hier berichtet, das Auftreten und der Dienst von Johannes dem Täufer. Wir haben eben gerade den ganzen Abschnitt gelesen. Wir sehen, dass dieser Dienst nach Lukas in 2 wesentlichen Punkten besteht. Einmal in der Taufe, was verbunden ist mit dem Aufruf zur Bekehrung. Ich sage es mal so, er bereitet damit das Volk vor für den Messias. Das ist der eine Auftrag, den Johannes der Täufer hatte. Und das andere ist, er bereitete Jesus, das Kommen von Jesus vor und hat Jesus dann selbst getauft. Ja? Über diese beiden Dinge wollen wir heute im Einzelnen noch nicht sprechen. Aber noch einmal, ihr Lieben, haltet das fest. Vergesst das niemals. Worüber wir sprechen, das sind Geschehnisse, das sind Dinge, die hier in Raum und Zeit geschehen sind. Das sind nicht irgendwelche abstrakten Ideen und Träumereien. Johannes der Täufer tritt auf im 15. Jahr des Tiberius, der Regierung des Tiberius. Man könnte jetzt sagen, okay, ist gar nicht so schlecht zu auszurechnen. Sein Vorgänger, der Vorgänger von Kaiser Tiberius, wer war das? Wer weiß das noch? Augustus, ja. Kaiser Augustus, Octavian Augustus, unter dem es ja war diese Volkszählung, über die wir in Lukas Kapitel 2 gehört hatten. Der ist gestorben im Jahr 14. 15 Jahre weiter, dann wurde Tiberius Kaiser, 15 Jahre weiter, ist nicht weiter schwer auszurechnen, dann wären wir im Jahr 29. Das Problem dabei ist, Tiberius wurde schon mit Kaiser ein paar Jahre vorher. Also Octavian Augustus merkte, Mensch, ich werde schwächer und es ist gut, wenn mich jemand unterstützt, der auch jung ist, dynamisch ist und mehr auf die Reihe bringt. Und seit dem Jahr 11, also nicht 14, sondern Jahr 11, war Tiberius Mitregent. Augustus hatte diesen Tiberius als seinen Adoptivsohn adoptiert, er war nicht sein leiblicher Sohn, aber er fand, das ist ein ganz toller Typ und der soll dann auch mein Nachfolger werden. Und auch um das schon ein bisschen zu arrangieren, wurde Tiberius schon ab dem Jahr 11 mit Kaiser. Gut, wenn wir vom Jahr 11 an verrechnen bis zum 15. Jahr, kommen wir in das Jahr 26. Tatsächlich gibt es darüber Diskussionen. Ich persönlich glaube, dass es im Jahr 26 war, also im früheren Jahr, weil wir sonst auch ein bisschen mit dem ganzen Dienst von Christus Probleme bekommen. Aber noch einmal, was wichtig ist hier vor allen Dingen, ist, das sind Geschehnisse in Raum und Zeit. Auch passt das Jahr 26 eher zu den anderen Leuten. Wie gesagt, ich hatte euch versprochen, dass ich da jetzt nicht weiter drauf eingehe, auf den Herodes, der über Galiläa herrschte, Pontius Pilatus, der Landpfleger von Judäa war, und daneben gab es noch andere, Herodes der Vierfürst, der also, das ist östlich vom Jordan, seine Herrschaft hatte. Ich brauche uns jetzt im Einzelnen nicht zu interessieren. Wichtig ist, ihr Lieben, wichtig ist, dass wir zunächst einmal festhalten, was wir hier lesen, sind Geschehnisse in Raum und Zeit. Und das ist nicht unwichtig. Warum berichtet Lukas uns das noch so ausführlich, diese ganzen Namen? Der hat darüber geherrscht, der hat darüber geherrscht und so weiter. Ich denke, dass dahinter nicht nur ein historisches Interesse steckt, das auch, aber es steckt darin auch ein Interesse, dass er deutlich macht, wie geistlich tief gesunken das Volk Gottes war. Es war finster in Israel. Vergessen wir nicht, dieses Volk Israel hatte die Zeit von David einst erlebt. 1000 Jahre lag es zurück. Aber es hatte immer dann auch da Jahrhunderte selbst geherrscht, bis eigentlich zur babylonischen Gefangenschaft. Und danach kam es unter Fremdherrschaften. Und jetzt war alles ziemlich aus. In dieser Zeit der Fremdherrschaften gab es immer wieder Aufstände. Vielleicht der bekannteste Aufstand war um das Jahr 165 vor Christi Geburt herum. Das waren die Makkabäer, der syrische Herrscher. Also das Israel war eigentlich zwischen zwei Machtfeldern eingekeilt. Einmal die Syrer im Norden und die Ägypter. Das war das ptolemäische Herrschaftshaus im Süden, die Ägypter. Und Israel war eigentlich immer so ein Rambock. Mal hatten es die einen, mal die anderen. Und eine der schlimmsten Zeiten war eben zur Zeit dieses syrischen Herrschers. Antiochos Epiphanes. Und der hatte dann sogar Israel erobert, Jerusalem erobert und im Tempel, das war das Provokativste, was er sich hätte leisten können, sogar ein Schwein geschlachtet auf dem Altar. Und das war also das Schlimmste. Und dann kam es zum Aufstand. Aber machen wir uns nichts vor, es war eine Zeit, in der Israel herrschte unter der Fremdherrschaft und das war auch hier der Fall. Aber ihr Lieben, es werden ja nicht nur römische Herrscher genannt. Es wird nicht nur hier ein Herrscher genannt, der aus edomitischem Hintergrund kommt, nämlich der Herodes, sondern es werden hier auch zwei hohe Priester genannt bei dieser Aufzählung. Und auch das waren Sadduzäer. Ihr wisst ja, dass es in Israel damals unterschiedliche, ich sag mal, religiöse oder theologische Strömungen gab. Da gab es einmal die Pharisäer, die kommen am meisten im Neuen Testament vor. Und ich sag mal, die Liberalen, die also sehr stark dem Hellenismus, der damaligen Philosophie und Geistesströmung verpflichtet waren, das waren die Sadduzäer. Die glaubten also nicht an den an Engel, glaubten auch nicht an die Auferstehung. Also das war ein sehr reduziertes ein Judentum, was sie damals vertraten. Und zu dieser Partei gehörten die hohen Priester. Ja, die Pharisäer, für die war das alles. Als hoher Priester musste man auch viel politische Aktivitäten haben. Das war nicht so ihr Ding. Aber diese Sadduzäer machten da voll mit und herrschten auch in dieser Weise dann über Israel. Israel war unter vieler Oberherrschaft und es war große Finsternis damals in diesem Land. Ich glaube, dass Lukas uns das auch bringen will. Es war eine finstere Zeit, es war eine Zeit der Fremdherrschaften. Deswegen werden hier so viele genannt. Und in diese Zeit hinein lesen wir jetzt Folgendes. Und das ist ja nach der Aufzählung all dieser Römer, Herodes, Hohen Priester, Vers 2b. Da heißt es, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste. Da erging das Wort. Wenn man ganz wörtlich übersetzen will, was hier steht, dann heißt es eigentlich, da geschah das Wort Gottes. Und wenn wir es so übersetzen, dann klingelt es bei uns auch, denn das ist genau die gleiche Formulierung, die wir immer und immer und immer wieder im Alten Testament bei den Propheten hören. Wir schlagen gleich einige Stellen dazu auf. Aber ihr Lieben, was heißt das? Was klingelt hier bei Juden, die dies lasen? Johannes der Täufer, zu ihm geschah das Wort Gottes. Das hatte man zum letzten Mal gelesen, über 400 Jahre zuvor, nämlich bei dem Propheten Maleachi. Wir schlagen gleich die Stellen auf. Und jetzt endlich geschieht wieder zu einem Menschen das Wort Gottes. Endlich. Es hatte sich inzwischen die ganze Schriftgelehrsamkeit entwickelt. Aber jetzt in dieser Finsternis geschieht plötzlich zu einem Mann, der in der Wüste lebte, das Wort Gottes. Es geschieht zu ihm. Ich finde das so schön ausgedrückt eigentlich, wenn man es ganz wörtlich übersetzt. Die von der Schlachterübersetzung haben das ein bisschen versucht, eleganter zu übersetzen. Er ging das Wort. Ist auch nicht falsch übersetzt, wahrlich nicht. Vielleicht sogar eben ein bisschen eleganter. Aber ihr Lieben, wenn Gott einen Menschen in den Griff nimmt, dann dadurch, dass er zu ihm spricht. Das Wort Gottes kam zu ihm nach über 400 Jahren. Bei dem letzten, bei dem das geschrieben ist, ist Maleachi. Wisst ihr, wann das zum ersten Mal in der Bibel steht, dass Gott, dass das Wort Gottes zu jemandem geschah? Manchmal steht ja drin, Gott sprach zu ihm, aber dass das Wort geschieht, es ist Realität. Das Wort ist nicht nur Information, sondern es geschieht zu ihm und damit verwandelnd. Schlag mal auf, das erste Buch Mose bereits. Das erste Buch Mose, und zwar bei Abraham. 1. Mose, Kapitel 15. Machen wir uns kurz die Situation klar. Abraham kam gerade von einem Kriegszug gegen einige Könige aus Mesopotamien. Die hatten da einige Städte im Land Kanaan erobert, unter anderem auch Sodom und Gomorra. Und bei Sodom und Gomorra, bei Sodom, da lebte ja Lot. Und sie verschleppten die und vor allen Dingen die ganzen Beute mit. Und Abraham machte sich auf, ich meine mit 318 Knechten steht er, und er zog dann und befreite den Lot, natürlich auch die anderen. Und der König von Sodom war ganz glücklich und happy darüber und sagte, hier, du kannst dich bedienen von der Beute. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Und Abraham sagt, ich will nicht einen einzigen Schnürsenkel haben von all diesen Dingen. Und dann kommt aus einer anderen Stadt ein Mann, und zwar aus Salem, dem späteren Jerusalem, nämlich Melchisedek, und er segnet diesen Abraham. Aber okay, Abraham hatte diesen Kampf gekämpft. Gott hatte ihn berufen, macht euch die Situation klar, in der er sich befand. Abraham hatte bis jetzt nichts gesehen, hat einen Kampf geführt und eigentlich für ihn war es ein Nullsummenspiel. Hat nichts gewonnen, keine Beute, aber er wollte auch nichts, hat er gesagt, aber trotzdem. Und in diese Situation in einer Nacht geschieht Gottes Wort zu ihm und das lesen wir in 1. Mose Kapitel 15. 1. Mose Kapitel 15, da heißt es dann, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Eigentlich steht da, geschah das Wort Gottes in einer Offenbarung. Das ist ja auch ein bisschen umschrieben gesagt. Und was sagt Gott zu diesem Abraham? Noch einmal, der auf alles verzichtet hat. Ja? Ich will von Sodom nichts haben. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein Lohn. Ich bin dein Lohn. Vielleicht denkst du im Augenblick, Abraham, Mensch, ist eigentlich schlecht dumm gelaufen, jetzt habe ich gar nichts gekriegt. Hätte doch auch was abhaben können von dem Ganzen, was ich da erobert habe, wurde mir ja auch angeboten. Ich habe Nein gesagt, weil ich von Sodom nichts haben will, aber ja. Und dann sagt Gott ihm, ich bin dein Lohn, ich bin dein Schild, ich bin der, der dich schützt. Und dann erklärt Abraham dem Gott sein größtes Problem und sein größtes Problem war, ich habe kein Nachkommen. Du hast mir doch gesagt und nichts, gar nichts. Und dann lesen wir diese wunderbare Geschichte, wo Gott einen Bund mit Abraham schließt. Wir wollen das jetzt nicht weiterlesen, aber bitte nehmt einmal zur Kenntnis, hier hören wir zum ersten Mal, das Wort Gottes geschieht. Und es hat damit eine beglückende, eine befreiende Wirkung auf Abraham, der durchaus in jener Nacht ziemlich niedergedrückt war und Gott zeigt ihm die Sterne und sagt, hier, ich habe dir doch verheißen. Du wirst Nachkommen bekommen wie die Sterne am Himmel. Und da müsst ihr jetzt euch nicht so vorstellen, so einen Himmel, wie wir den sehen, hier bewölkt, sondern der orientalische Himmel, das sieht prächtig aus, die Sterne, die es dort gibt. Und am Schluss dieses Kapitels heißt es dann, Abraham glaubte Gott. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ihr Lieben, wenn Gott so zu uns spricht, dass wir davon erfasst werden, dann ist das ein Geschenk und dann führt das zum Glauben. Der Glaube, er kommt aus der Predigt. Der Glaube, er kommt aus dem Hören, aus dem Wort Gottes. Gottes Wort geschieht. Lesen wir, wir wollen jetzt nicht alle Stellen. Ich habe hier 13 Stellen aufgeschlagen. Ich will nicht alle Stellen mit euch aufschlagen. Aber einige wollen wir noch uns aufschlagen. Zum Beispiel nur mal eine zwischendrin. Jona Kapitel 1, Vers 1. Da war ein Mann, der zu dem Gottes Wort auch geschieht. Aber dieser Jona meinte, nö, ich weiß besser. Ist gut, wenn Ninive untergeht, denn die können für das Volk Israel gefährlich werden. Jona Kapitel 1, Vers 1. So beginnt dieses Buch und übrigens noch andere. Micha beginnt so, das Buch Zephania beginnt so, der Prophet Haggai beginnt so, der Prophet Zacharia beginnt so. Wie gesagt, wir lesen jetzt nur mal eine. Jona 1, Vers 1. Und das Wort des Herrn erging an Jona oder es geschah zu Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Ninive und so weiter. Wir kennen die Geschichte von Jona. Das Wort geschieht. Das ist mehr, als dass ich nur ein paar Informationen zur Kenntnis nehme. Und jetzt lasst uns noch eine Stelle aufschlagen, wo wir das ganz am Schluss, ganz am Ende des ganz am Ende lesen bei Malachi. Malachi Kapitel 1, Vers 1 zum Beispiel. Dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Malachis. Übrigens, das erlesen wir auch immer wieder. Wenn Gottes Wort geschieht zu einem Propheten, dann ist das zunächst eine Last für ihn. Habakuk leidet darunter. Am meisten leidet welcher Prophet darunter?
Jeremia.
Es ist mir eine Last geworden und er will eigentlich nicht. Herr, es ist genug. Und dann redet er so mit Gott, Jeremia, dass Gott ihm einmal sagen muss, so pass mal auf, so redest du nicht mit mir. Spüle mal deinen Mund, wasch mal deinen Mund aus. Wir können manchmal enttäuscht sein, aber auch vergessen wir nie, mit wem wir es zu tun haben, mit wem wir reden. Ich glaube, Jeremia 20 ist es. Das Wort Gottes, es geschieht hier zu Johannes, Vers 2b. Da erging das Wort oder es geschieht das Wort an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste. In welcher Wüste war das? Wir können mal aufschlagen, das Buch Matthäus, das Matthäus-Evangelium. Und zwar Kapitel 3, Vers 1, da wird uns das genauer geschildert. Matthäus Kapitel 3, Vers 1. Das ist sozusagen eine Parallelstelle, aber da wird manchmal bekommt man eben durch die anderen Evangelien noch ein bisschen mehr Informationen. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa. Also noch einmal, es gab ja verschiedene Wüsten. Johannes tritt auf in der Wüste von Judäa. Das ist am Toten Meer und dann auch östlich des Jordan. Und in dieser Gegend ist Johannes der Täufer aufgetreten und hat das Wort Gottes verkündet. Und zwar, wie wir auch im Matthäus-Evangelium lesen, hinein in das gesamte Jerusalem. Das war schon eine Ecke weg und dann auch Judäa. Und alle strömten dann zu ihm. In der Wüste. In der Wüste war nicht nur Johannes, das lesen wir in Kapitel 1, Lukas Kapitel 1, schlagt nochmal auf den letzten Vers, das Vers 80. Also da wird uns da vorher ja der Lobpreis des Zacharias berichtet und dann in Vers 80 wird uns gesagt über Johannes den Täufer: Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Er war in der Wüste, er lebte sehr lange, also in der Wüste. Und dann wurde er in der Wüste, in der Regel natürlich, weil er dann getauft hat, am Jordan, trat er auf und verkündete, dass der Messias kommen wird, und er verkündigte Buße, Bekehrung an das Volk, aber darüber wollen wir dann, so Gott will, nächstes Mal sprechen. Er trat auf in der Wüste. Ich hatte es eben gerade schon mal kurz angedeutet, in dieser Wüste lebte nicht nur Johannes der Täufer. Da gab es zum Beispiel einige Gruppen, vielleicht habt ihr von denen auch schon mal gehört, wie die Essener. Wer hat von denen schon mal gehört? Essener. Ja, nicht so viele. Und Qumran, schon mal von denen was gehört?
Die Rolle von Qumran habe ich schon mal gehört.
Ja, also gut. Das waren zum Beispiel auch, es gibt nicht bis heute einen Streit, ob Qumran und Essener die gleichen waren und so weiter. Also da gab es Gruppierungen. Was waren das? Die Gruppierungen waren, diese jüdischen Gruppierungen wollten mit dem gesamten Tempelkult eigentlich nichts zu tun haben. Sie sagten, das ist alles verwässert. Das ist alles unchristlich. Wir erwarten auch hier den Messias. Solche Gruppen gab es. In einigen Schriften wurde das vertreten. Manchmal in der Hoffnung auch, dass dieser Messias sie dann erlösen wird, Israel erlösen wird von den Römern. Aber auch, dass er dieses Volk wieder zurückführt zu Gott. Es war klar, es war im Grunde in weiten Strecken ein säkularisiertes Volk. Und wir kriegen manchmal, wenn wir uns nur auf die Evangelien konzentrieren, ein falsches Bild von Israel, als wenn es da immer nur Pharisäer gab und Jesus den ganzen Tag mit den Pharisäern zu tun hatte. Das ist falsch. Ja? Die meisten interessierten sich für nichts und gar nichts. Ja? Und dann gab es einige wenige, die Armen, die dann auch selig gepriesen werden, die geistlich Armen, die den Messias noch erwarteten. Aber das war ein ganz kleiner Überrest, ihr Lieben. Ein ganz kleiner Überrest. Dazu gehörte der Symeon, dazu gehörte die Hanna, dazu gehörten Josef und Maria, sicher auch Zacharias und Elisabeth. Aber das war nicht die breite Masse des Volkes. Wahrlich nicht. Es gab einige, und einige waren dann auch wieder begeistert, als Jesus dann Wunder gemacht hat. Die riefen dann sehr schnell Hosianna, aber dann auch sehr schnell Kreuzigen. Und wenn ihr euch darüber im Klaren seid, ich glaube, ich hatte schon mal vor kurzem gesagt, nach der Himmelfahrt Christi versammelten sich in Jerusalem wie viele Leute? 120. Ja? War nicht viel. War nicht viel. Ja? Aber okay, so ist es. In dieser Wüste geschah das Wort des Herrn zu Johannes dem Täufer und er trat auf und er predigte dann. Über das, was er predigte, wollen wir uns das nächste Mal etwas anhören. Aber dann kam er in die Vers 3 noch einmal und er kam in die ganze Umgebung des Jordan und verkündete eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wenn wir das Alte Testament uns anschauen, gab es da eigentlich keine Taufe. Was war das? Welche Bedeutung hatte damals eine Taufe? Nun, es war so, dass wenn Israel, die Juden waren ja nach der babylonischen Gefangenschaft verstreut, viele kamen wieder zurück, nach Israel, nach Jerusalem, aber die hatten sich auch verstreut im gesamten Römischen Reich und natürlich dann bis hin nach Persien, also bis nach, was heute Iran ist, und lebten dort in Synagogen. Ja, das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Wenn Paulus irgendwo hinkam, ging er zuerst in eine Synagoge. Also da gab es überall Juden. So, und was wollte ich jetzt sagen? Entschuldigung. Ach so, und zu diesen Juden kamen dann auch manchmal Heiden. Die guckten auch rein in die Synagogen. Was machen die da eigentlich? Und manche der Heiden sagten dann, doch, ich will auch an diesen Gott Israels glauben. Das waren die sogenannten Proselyten. Das heißt Heiden, die zum Judentum übertraten. Und diese Heiden, die mussten, bevor sie das taten, getauft werden. Diese Sitte hatte sich eingebürgert in den letzten Jahrhunderten, also in der Zeit, ich sag mal, nach der babylonischen Gefangenschaft. Und die war bekannt. Aber bitte, hört gut zu, für die Heiden. Wir als Juden natürlich nicht. Wir brauchen sowas nicht. Aber die Heiden, die müssen das erst tun. Und dann dürfen die auch niemals, wenn die in den Tempel gehen, so weit gehen wie wir, sondern da gab es einen extra Vorhof der Heiden im Tempel. Ja? Nur bis dahin. Also richtig seid ihr es nicht, aber gut, wenn ihr wollt, dann okay. Aber dann müsst ihr taufen, euch taufen lassen. Und insofern war bei den Israeliten die Taufe in jener Zeit bekannt. Aber was das Problem war, die große Provokation war, Johannes ruft hier Juden auf zur Bekehrung. Er ruft hier Juden auf, dass sie sich bekehren. Es gibt ganz interessante Berichte darüber, wie dann, also übrigens in Proselyten, da war das immer die gesamte Familie, die getauft wurde. Wenn die gesamte Familie übertrat. Das ist unzweideutig so. Gibt es genug Berichte darüber. Und Markus sagt einmal in Markus Kapitel 1, das ganze Volk ließ sich taufen, aber das war für die damaligen Leute selbstverständlich. Also, es wurden dann ganze Familien getauft, aber es war eben eine Taufe, wie heißt es hier, zur Buße. Das ist eine andere Taufe, als wir sie haben. Ja? Wir bekennen, wenn heute jemand getauft wird, in der sogenannten christlichen Taufe, bekennen wir, dass jemand in den Bund Gottes aufgenommen ist. Gott bezeugt ihm und besiegelt seinen Bund. Brauchen wir jetzt nicht weiter darüber zu sprechen. Damals die Taufe des Johannes war die Taufe, in der bekannt wurde, ja Gott, du hast recht. Ich bin ein Sünder, obwohl ich von Abraham abstamme. Ich habe ein Leben geführt, das nicht dem Reich Gottes entspricht. Und ich tue jetzt die Buße, um in das Reich Gottes hineinzukommen, um bereit zu sein für den Messias. Einige der Jünger von Johannes dem Täufer wurden ja dann auch Jünger von Jesus. Andreas zum Beispiel, lest mal Johannes 1, da steht das. Ja, die kamen von Johannes dem Täufer und sie sagten, Mensch, wir haben jetzt den Messias gefunden. Und sie folgten ihm nach. Ja? Dann blieben sie erstmal noch, dann wurden sie erstmal noch Fischer und dann hat sie Jesus nach einer Zeit berufen, also das ging nicht sofort. Mussten ja auch irgendwie wieder für ihren Lebensunterhalt sorgen am See Genezareth. Deswegen, aber gut, das lassen wir es jetzt. Aber auf jeden Fall, die Taufe von Johannes dem Täufer, das Provokative war, Juden mussten getauft werden. Das war neu. Nicht die Taufe an sich, die Proselytentaufe war bekannt, dass wenn Proselyten Juden werden wollen, ist okay, dann sollen sie da ein paar Riten durchmachen und dann dürfen sie auch zu uns in die Synagoge kommen. Aber und müssen auch vom Götzendienst sich selbstverständlich verabschieden, damit nichts mehr zu tun haben. Aber dass Juden auch getauft wurden, das war neu. Und regte ja auch Ärger, also da kamen auch die Schriftgelehrten, die Pharisäer von Jerusalem, die guckten sich das an, was ist denn hier los? Und Johannes wird ja dann auch sehr deutlich, also eines der ersten Worte, die wir aus seinem Munde hören, ist Otternbrut, ja, oder Schlangenbrut. Ist nicht gerade schmeichelhaft. Für das Volk Gottes, ja, für das Volk Gottes, darüber wird hier gesprochen. Taufe. Schlagen wir auf, Lukas Kapitel 7. Da spricht Jesus später genau über diese Taufe, was das ist. Lukas Kapitel 7. Moment. Lesen wir mal ab Vers 26. Lukas Kapitel 7 ab Vers 26. Da erklärt Jesus, was es damit auf sich hat. Also wir springen jetzt rein. Jesus erklärt hier über Johannes den Täufer einiges. Und dann fragt er, ja Leute, was wolltet ihr eigentlich, als ihr damals hier an den Jordan gegangen seid? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja. Ich sage euch einen, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Das ist der größte Prophet. Aber das beantwortet noch nicht die Frage von Helmut. Jetzt lesen wir weiter. Denn ich sage euch, unter denen, die von den Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes dem Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das heißt, Johannes steht an der Schwelle vom alten Bund hin jetzt zum neuen Bund. So, aber jetzt ist immer noch nicht beantwortet die Frage, jetzt lesen wir weiter. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Sie gaben in diesem Sinn Gott Recht. Das brachten sie damit zum Ausdruck. Gott hat Recht, ich bin ein unheiliger Mensch. Ich bin ein Sünder. Halt weiter. Weiter. Noch nicht. Noch, bitte noch nicht fragen. Das ist das Erste, welche Wirkung die Taufe hat oder welche Bedeutung. Jetzt weiter. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten, also die, die sich nicht taufen ließen, verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen lassen. Und dann das Gericht darüber. Der Herr sprach, wem soll ich nun dieses Geschlecht vergleichen und wem sind sie gleich, sie sind Kinder gleich und so weiter, die irgendein Spiel spielen, die das lustig finden, die immer gut drauf sind, aber die sich nicht wirklich von dem, was hier geschrieben steht, es nicht ernst nehmen, was hier passiert. So, jetzt komme ich auf die Frage von Helmut noch einmal zurück und beantworte sie. Es geht darum, dass durch diese Taufe der Messias, das Kommen des Messias vorbereitet wird und die Leute bereit sind, auf den Messias zu hören. Es ist eine Vorbereitungstaufe auf den Messias. Ja? Sie gaben damit Recht. Sie bekannten damit, Gott, du hast Recht. In deinem Ratschluss ist es so, dass ich wie die Spreu, so sagt es Johannes dann später, eigentlich verweht werden muss, verbrannt werden muss, in die Hölle kommen muss als Volk Gottes, weil ich ein unheiliges Leben führe. Aber ich hoffe, ich will umkehren, ich will Buße tun, ich will mich bekehren hin zu dem Messias. Das ist heilsgeschichtlich die Bedeutung bzw. die Wirkung der Taufe von Johannes dem Täufer. Es hat keine unmittelbare heilsgeschichtliche Wirkung, aber eine, ich sag mal, vorbereitende auf den Messias. Dann schauen wir uns noch einmal dieses lange Zitat aus dem Alten Testament an. Okay. Dann schauen wir uns noch einmal dieses lange Zitat aus dem Propheten Jesaja an, der ja praktisch die Hälfte unseres Abschnittes einnimmt, auf den wir heute hören wollen. Und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und jetzt wird es erläutert, was das heißt. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. An was müssen wir uns hier vorstellen? Nun, wenn ein König eine Stadt betrat, dann räumte man die Stadt vorher auf. Ja, aber nicht nur die Stadt, auch den Weg, man machte ihn gerade. Erstens, dass der König nicht stolpert, dass er nicht hoch und runter gehen muss durch allzu viel. Und wer mal in solchen Ländern war, weiß, wie die Wege da sind. Also wenn die nicht asphaltiert sind, ist es nicht ganz einfach, da zu gehen. Aber wenn ein Hochgestellter, wenn ein König kommt, dann macht man den Weg gerade. Einige Mulden ebnet man ein und hier heißt es sogar die Berge. Wenn ihr weiterlest, steht hier, jedes Tal soll ausgefüllt werden, also hochgemacht werden und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Das Krumme soll gerade werden und die holprigen Wege eben werden. Also es soll ein gerader Weg gemacht werden. Genau das ist die Botschaft von Johannes dem Täufer. Ich bereite euch jetzt auf das Kommen Christi vor. Seid bereit. Und das erläutert Lukas anhand dieses Wortes. Wenn ihr dieses Wort aus Jesaja Kapitel 40 in den anderen Evangelien euch einmal anschaut, ist es dort auch zitiert, in Markus Kapitel 1 und dann bei Matthäus in Matthäus Kapitel 3. Das ist nicht das Neue, aber es ist nirgendwo so ausführlich zitiert, also alle drei Verse, wie hier im Lukas-Evangelium. Könnt ihr mal zu Hause vergleichen und euch das anschauen. Warum führt Lukas das so weit aus? Also bereitet den Weg dem Herrn, das lesen wir überall, aber das ausführlich. Ich glaube, das liegt an Vers 6, an dem letzten Vers. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Moment mal, alles Fleisch, hatte Jesaja das wirklich gesagt? Also alle Juden ist okay. Aber alles Fleisch, das Heil Gottes sehen? Ihr Lieben, wir haben noch zwei Aussagen in dem gesamten Werk von Lukas. Das ist das Evangelium und das ist ja die Apostelgeschichte, wo er über das Heil Gottes spricht. Schlagen wir diese beiden Stellen mal auf. Die eine Stelle steht im Lukas-Evangelium Kapitel 2. Über die hatten wir schon gesprochen. Lukas Kapitel 2, da sagt das der Simeon, Lukas Kapitel 2, ab Vers 30. Da bekennt Simeon, ich lese mal ab Vers 29, um des Zusammenhangs willen: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Jetzt weiter. Das du vor allen Völkern bereitet hast. Hier hatte Lukas schon die Perspektive auf alle Völker, nicht nur auf die Juden. Was lesen wir jetzt? Das Heil Gottes, es ist für alles Fleisch. Moment, haben wir uns da verhört? So hatte kein Jude bis jetzt Jesaja Kapitel 40 gelesen. Nicht dieses Kapitel beginnt mit Tröstet, tröstet mein Volk. Aha, Israel. Aber plötzlich geht das Heil viel, viel weiter als nur die Juden, als nur die Leute, die dann in die Gefangenschaften verschleppt wurden. Und die andere Stelle, wo über das Heil Gottes die Rede ist, da schlagt bitte mal auf die Apostelgeschichte. Und zwar ganz am Ende, Apostelgeschichte 28. Apostelgeschichte 28. Paulus ist inzwischen in Rom auf Staatskosten hingefahren. Also es war eigentlich keine Missionsreise. Man redet immer von 4 Missionsreisen. Klar hat er dann auch in Rom missioniert, aber das ging auf Staatskosten. Von Caesarea wurde er dahin deportiert mit dem Sturm. Kennt ihr die Geschichte? Und dann war er in Jerusalem und zunächst war er ja nur in, wir würden heute sagen, Untersuchungshaft. Er wohnte dort in einem Haus, hatte gewisse Einschränkungen, aber konnte immer noch Gäste empfangen. Und einmal kamen von dieser riesigen Synagoge, die es damals in Rom auch gab, Juden zu ihm. Und die sagten, also wir haben über dich gehört, aber erzähl uns mal selbst, was eigentlich Sache ist. Worum geht es da eigentlich? Und dann erzählt Paulus das den Juden. Und die Juden sind keineswegs damit einverstanden, also das wollen sie nicht. Und dann heißt es, und dann sagt, es gab auch Zoff unter den Juden, und dann lesen wir Vers 25. Ich beginne mal bei Vers 25 zu lesen. Da sie sich aber nicht einigen konnten, also über das, was Paulus ihnen gesagt hatte, trennten sie sich, nachdem Paulus das eine Wort gesagt hatte. Ja, jetzt wird Paulus, also heute dürfte man sowas nicht sagen, das würde als unpädagogisch und passt in keine Homilie, also keine Predigtlehre hinein. Aber Paulus sagt das ja. Trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern bereits gesagt. Als er sprach, geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Jetzt kommt es. So sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes, das ist die dritte Stelle, wo das vorkommt, Heil Gottes, zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Und als er dies gesagt hatte, gingen die Juden weg und hatten viel Wortwechsel. Kehren wir noch einmal zu dieser Stelle hier in Lukas Kapitel 2 zurück. Alles Fleisch, so hatte es Jesaja gesagt, soll das Heil Gottes sehen. Ja, das war alles schon verheißen im Alten Bund. Israel sollte ein Volk von Priestern sein, die für andere Völker das Evangelium, das Wort Gottes weitertragen, zunächst das Gesetz, aber dann auch weiter den Messias. Und dieses Volk hatte gesagt, nö, wir nehmen das für uns und für uns alleine. Alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Johannes der Täufer, er taufte die Taufe zur Buße. Und das Provokative war nicht die Taufe an sich, das kannten die Juden, aber eine Taufe für die Juden. Das war das Provokative. Und wie er sie gleich anspricht mit ihr Otternbrut, das war auch nicht schmeichelhaft, aber darüber wollen wir, so Gott will, das nächste Mal nachdenken, wenn wir uns mehr über das Thema, was eigentlich Bekehrung ist, wirklich mal was nachdenken. Und da können wir einiges hier lernen von Johannes dem Täufer.